So, dann einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Fühlt euch alle ganz herzlich gegrüßt, auch von uns Metzingern. Also gerade meine Eltern haben Grüße mitgeschickt. Kennen ja auch einige von euch, jetzt auch nicht alle, aber genau, fühlt euch recht herzlich gegrüßt und danke, dass ich einmal wieder bei euch sein darf. Und jetzt würde ich euch kurz bitten, euch mit mir mal einige Jahrhunderte zurückzuversetzen, und zwar in das Jahr 640 vor Christus. Wir befinden uns in einer Zeit, wo zwei sehr, sehr gottlose Könige regiert haben. Und zwar zusammen haben sie 57 Jahre lang regiert. Diese beiden Könige waren Manasse und Amon. Beide wirklich, wirklich gottlos. Und der wahrscheinlich schlimmere von beiden, der König Manasse, der hat ganze 55 Jahre lang in Juda regiert. So lange hat sonst kein einziger König mehr in diesem Königreich regiert. 55 Jahre lang. Und er hat fast die ganze Zeit lang eigentlich nur sein Unwesen in Juda getrieben. Er war sehr gottlos und hat dann auch so gottlose Praktiken, also zum Beispiel Götzendienst, hat er etabliert. Das bedeutet, er hat sie so in das ganze Leben von Juda eingeführt, dass es völlig normal war, dass man Götzen opfert. Die meisten haben gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass es falsch ist, sondern das war das Normale. Das war ganz natürlich. Gott, dem einzig wahren Gott, hat man im öffentlichen Leben eigentlich gar nicht mehr angebetet. Vielleicht gab es noch ein paar wenige gottesfürchtige Juden, aber ich denke, die haben nicht mal mehr im Traum dran gedacht, dass in ihrem schönen Tempel, der eigentlich gar nicht mehr so schön war zu dieser Zeit, nochmal ein echter Gottesdienst gefeiert wird. Es war sogar so krass, dass es an diesem Tempel Bordelle gab. Das bedeutet, da sind Leute hingekommen, Männer, und die haben sich mit Prostituierten eingelassen. Sie haben gedacht, dadurch, dass sie mit den Frauen, die dort waren, durch den Geschlechtsverkehr, haben sie gedacht, dass sie die Götter irgendwie dazu bewegen können, dass das Land fruchtbarer wird. So, ihr müsst euch das mal vorstellen, Männer, die das eigentlich sowieso gern wollen, auch noch für einen guten Zweck, ja, damit das Land irgendwie mehr Frucht hat. Das haben die dann eben immer wieder gemacht. Und so gottlos war diese Stadt, die heilige Stadt Jerusalem, wie sie früher einmal genannt wurde. Und in manchen Gegenden, und das war dann wahrscheinlich so das absolute Limit, da ist dann auch noch so dieser Geruch, der Gestank von Kinderopfern aufgestiegen. Weil die gedacht haben, wenn wir unsere Kinder opfern, dann sind die Götter uns ja, besser, wohler gesonnen. Dann geben die uns noch mehr, was wir wollen. Also es war eine sehr, sehr schreckliche Zeit. Und wie gesagt, es gab bestimmt noch ein paar gottesfürchtige Juden, und die müssen sich doch gedacht haben, hey, unser Gott, er ist doch treu, das hat er uns doch so oft gesagt und aber auch bewiesen. Und er hat uns doch versprochen, dass das irgendwann ein Ende haben wird, dass irgendwann alle Götzen ausgerottet werden, dass sie nicht mehr da sind. Das hat er versprochen durch einen Propheten. Was ist mit diesem Versprechen passiert? Ist denn kein Gott mehr da, der richtet und der für Recht und Ordnung sorgt? Ihr müsst euch das mal vorstellen, wie schlimm das für die Leute war, die Gott wirklich nachfolgen wollten. Und es war wirklich so gut wie keine Hoffnung mehr da. Und in dieser Situation, da schickt Gott ein kleines Baby, einen kleinen Jungen, nach Juda, er wird geboren. Und dieser kleine Junge heißt Josia, und um den soll es heute gehen. Es war ein Kind von einem sehr, sehr gottlosen König. Aber was dieser Junge alles tun sollte, das konnte zu der Zeit seiner Geburt noch niemand erahnen. Und dieses Land, das so gottlos war, das hat nach einer Reformation gelächzt. Ja, wie eine Blume, die kurz vor dem Verdorren ist, wie die unbedingt den Regen braucht, so oder noch viel mehr hat dieses Land eine Reformation gebraucht. Eine Erneuerung. Was ist denn Reformation? Also, es gibt ja viele Dinge, zum Beispiel ein Stein, der hat eine Form, der ist vielleicht ein bisschen rund, aber vielleicht auch nicht so ganz. Der hat eine gewisse Form und den kann man nicht leicht verformen. Knete wiederum, die kann man sehr leicht verformen. Ja, da kann man eine Kugel draus machen, da kann man, wenn man es gut oder sich viel Zeit lässt, kann man sogar einen Würfel draus machen. Man kann immer wieder eine neue Form reinbringen. Und wir als Gemeinde sollten nicht wie ein Stein sein, sondern vielmehr wie Knete, die immer wieder doch eine neue Form kriegen kann. Und diese Form, die muss immer wieder vom Wort Gottes bestimmt werden. Es kann sein, dass wir irgendwie so eine Form bekommen haben, dass wir zum Beispiel einfach beten, aber gar nicht mehr drüber nachdenken. Man macht's halt, gell? Ja, weil das ist ja irgendwie richtig, aber wir sind mit unseren Herzen gar nicht dabei. Und dann kann eine Predigt aus dem Wort Gottes kommen, die sagt, Leute, ihr müsst mit dem Herzen dabei sein. Und dann werden wir als Gemeinde aufgefordert, doch wieder eine neue Form anzunehmen. Das bedeutet eigentlich Reformation. Das bedeutet eigentlich eine Wiedererneuerung oder eine Wiederumformung. Ja? Und das muss bei uns immer wieder nötig sein. Und das war vor allem da zu dieser Zeit unbedingt nötig. Weil dieser Götzendienst, was sie alles da getrieben und gemacht haben, das ging gar nicht. Das musste wieder neu geformt werden. Es war eine Reformation nötig. Und wir wollen uns anschauen, wie das passiert ist und ob wir da dann auch gewisse Dinge für uns lernen dürfen, wenn wir Reformation bei uns selbst und auch bei uns in der Gemeinde erleben möchten. Und ihr seht die Punkte auf dem Zettel, ich gehe sie einfach nochmal kurz durch, 5 Punkte. Und die lauten wie folgt: Wenn du wahre Reformation erleben willst, beginne erstmal bei dir selbst. Zweitens, wenn du wahre Reformation erleben willst, dann bekämpfe Falsches rigoros. Drittens, wenn du wahre Reformation erleben willst, gründe dich auf das Wort Gottes und auf sonst nichts. Viertens, suche einfach nur die Ehre Gottes. Und fünftens, wenn du wahre Reformation erleben willst, dann brauchst du weit mehr als einen Josia. Okay, und anhand von diesen 5 Punkten gehen wir mal durch diese Geschichte durch. Wir starten mit dem 1. Punkt. Wenn du eine wahre Reformation erleben willst, dann beginne bei dir selbst. Lasst mich den 1. Teil auch des Predigttextes einmal lesen. Und zwar 2. Chronik 34, dürft ihr gerne mit mir aufschlagen. 2. Chronik 34 und ich lese die 2,5 Verse, also 1 bis 3a. Dort steht im Worte Gottes, Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Denn im 8. Jahr seiner Königsherrschaft, als er noch ein Knabe war, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Also es ist eigentlich schon eine lustige Situation, weil das Land ist sehr gottlos und man erwartet doch vielleicht, dass Gott jetzt einen gestandenen Mann, einen guten Propheten sendet, der dieses Land mal so richtig umkrempelt. Aber was macht er? Gott sucht sich einen 8-jährigen Knirps aus, der regieren soll. Meine kleine Schwester ist 11 und ich würde sie niemals auf einem Thron sehen. Und jetzt stell dich mal vor, 8 Jahre ist noch mal jünger und es war ein Junge, die ja doch auch noch mal etwas unreifer sind, zumindest in dem Alter. Und das Problem ist doch auch, mit 8 Jahren König, mit 8 Jahren ist man sehr, sehr formbar. Ja? Man lässt sich sehr viel reinreden, man hat doch da noch keine eigene Meinung. Man wird sehr, sehr leicht von anderen beeinflusst. Und ich glaube, alle Leute um ihn rum, die ganzen Diener da am königlichen Hof, die waren natürlich alle gottlos. Die haben ja bei gottlosen Königen mitregiert. Und so regiert jetzt dieser Knirps, umgeben von gottlosen Menschen, 8 Jahre vor sich hin. Niemand kannte mehr dieses Gesetz Gottes. Wir haben ja, also wir werden später feststellen, dieses Gesetz, das haben sie irgendwann erst später wieder entdeckt. Das kannte man nicht. Man hat sich mit falschen Göttern beschäftigt. Dann lesen wir diesen Satz, der womöglich der Allerschönste in dieser ganzen Begebenheit ist, Vers 3. Denn im 8. Jahr seiner Königsherrschaft, als er noch ein Knabe war, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Wie kann das jetzt sein? Das kam ein wenig unerwartet. Also warum fängt dieser Junge einfach so aus heiterem Himmel an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Man liest oft in den Königen, ja, und dann kommt der nächste Sohn und er wandelt in den Wegen seines Vaters. Also wenn ein gottloser König da war, war es die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Sohn auch gottlos war. Nicht so bei Josia. Es schien äußerlich keinen wirklich guten Grund zu geben, dass dieser Junge jetzt anfangen sollte, den einzig wahren Gott zu suchen. Und ich denke, hier finden wir etwas Wunderbares, etwas, was dann auch in der ganzen weiteren Bibel so geschildert wird, nämlich, dass damit Josia Gott suchen kann, muss etwas passieren. Und ich denke, davor muss Gott ihn suchen. Das steht jetzt hier nicht drin, aber ich denke, so finden wir es in der ganzen Bibel. Wir lesen zum Beispiel, wenn wir mal im Neuen Testament nachlesen, in Römer 3, Vers 11, dass niemand nach Gott fragt. Das ist einfach mal so ein Statement, eine Aussage über den Menschen. Eigentlich sucht und fragt niemand nach Gott. Aber Josia tut's. Wie kann das sein? Und ich denke, es kann nur sein, weil Gott sich zuvor aufgemacht hat und Josia gesucht hat. Es war bei Adam und Eva so. Sie haben gesündigt und rennen vor Gott weg. Sie hatten keine Lust, vor ihren Gott zu kommen, nachdem sie sowas Falsches gemacht haben. Aber Gott kommt und ruft sie und sucht sie. Gott macht sich auf den Weg. Abraham ist in einer Familie aufgewachsen, wo eigentlich alle Götzen angebetet haben. Ja, auch alle Nachbarn um ihn herum. Und trotzdem folgt er dem einzig wahren Gott nach. Wie kann das sein? Gott hat ihn gerufen. Nur so kann es funktionieren. Mose ist weggelaufen vor seinem Auftrag. Er ist in die Wüste gelaufen. Plötzlich lässt Gott ein Feuer an einem Dornbusch entfachen und spricht zu ihm. Paulus schnaubt gegen die Christen und will sie ausrotten. Christus schmeißt ihn vom Pferd und ruft ihn zu sich. Josia sucht den Herrn. Und das in einer Lage, wo es äußerlich absolut nicht zu erwarten gewesen wäre. Und ich denke, das lässt darauf schließen, auf diese wunderbare Wahrheit, dass er zuvor von Gott gesucht wurde. Und das ist bei dir so, das ist bei mir so. Ich denke, Gott will, dass wir niemals auf die Idee kommen, zu sagen, das war toll von mir, ich habe Gott gesucht, ich habe ihn gefunden, ich folge ihm nach. Gott will die Ehre. Auch für wenn jemand ihn sucht, will er selber die Ehre dafür, weil es kommt nur zustande, weil er sich finden lässt und weil er sich auf die Suche nach anderen macht. Aber gleichzeitig, und das ist ja eigentlich der wichtige Punkt hier, hat Josia wirklich Gott gesucht. Okay, also es war nicht so, dass er sich jetzt doch gar nicht dagegen wehren konnte und es passiert halt einfach. Nein, er hat aus tiefstem Herzen mit wirklichem Willen Gott gesucht. Und das belohnt Gott, er lässt sich finden. Und das ist so etwas, was ein wenig strange zu sein scheint, ein wenig komisch, wie das beides sein kann. Na, was ist es jetzt? Sucht Gott den Menschen oder umgekehrt? Ich denke, es ist beides. Gott wirkt zu seinem Wohlgefallen, dass Menschen ihn suchen. Und der Mensch sucht ihn aber auch wirklich. Er hat dabei die komplette Verantwortung und wenn er ihn nicht sucht, dann lässt sich Gott natürlich auch nicht von ihm finden. Josia hat Gott wirklich gesucht und es ist so spannend, wie das dann bei ihm war. Als er 16 Jahre alt war, lesen wir, dass er Gott gesucht hat, nämlich im 8. Jahr von seiner Regierung. Also mit 8 König geworden und im 8. Jahr seiner Regierung, also mit 16, hat er angefangen, Gott zu suchen. Und dann, 4 Jahre später, hat er angefangen, das Land dann von den Götzen zu reinigen. 4 Jahre lang scheint er inaktiv gewesen zu sein und nichts gemacht zu haben. Aber er war nicht wirklich inaktiv. Vielleicht nach außen hin, weil er jetzt noch nichts unternommen hat, dass das Land von den Götzen gereinigt wird. Aber er war aktiv, indem er sich 4 Jahre Zeit genommen hat, Gott zu suchen, ihn zu erkennen und ihm zu begegnen. Er hat nicht direkt losgelegt und alle rumkommandiert, dies und das läuft falsch, macht es mal anders. Wir wissen, dass auch Paulus ähnlich vorgegangen ist. Als er zum Glauben gekommen ist, ist er einige Jahre erst mal fortgegangen, bevor er auf Missionsreise gegangen ist. Und ich denke, das ist so ein wichtiger Punkt für uns. Bevor eine wahre Reformation stattfinden kann, muss sie erstmal bei uns beginnen und mal richtig, ja, richtig in Fahrt kommen. Und es braucht Zeit. Vielleicht seht ihr euch nach einer Reformation bei euch selber, weil ihr denkt, mein Leben ist gerade fast wie ein Stein geworden. Alles läuft immer so gleich. Es wird irgendwie nicht umgeformt vom Wort Gottes. Ich will verändert werden. Vielleicht denkst du dir auch, in deiner Gemeinde sollte mal wieder eine Umformung, eine Reformation stattfinden, weil irgendwie scheint das geistliche Leben oft nur oberflächlich. Es sind wenig Menschen, die mit Haut und Haar, mit Leib und Seele Gott voll nachfolgen. Wir sind viel zu lau. Vielleicht denkst du dir, wir tolerieren mittlerweile viel zu viel. Wir beten zu wenig. Und so weiter. Und wenn willst du, dass sich etwas ändert, dann bist du selbst die erste Anlaufstelle. Weil die wahre Reformation erstmal bei dir beginnt und dann weitergetragen wird. Was darfst du hier von Josia mitnehmen? Ja, suche diesen Gott und mach es heute und fahre täglich damit fort. Lass dich nicht auf diese komische Lüge ein, die manche glauben, dass du ja in 3 Jahren, wenn die Ausbildung fertig ist, so richtig Gott suchen kannst. Oder halt nach deinem Studium oder wenn du, okay, mal genügend Geld verdient hast, sodass man halt mal wieder ein bisschen mehr Zeit hat. Nein, es muss heute passieren, wenn du Veränderung erleben willst. Es ist eine Lüge, dass du in ein paar Jahren so richtig mit Gott suchen anfangen kannst. Reformation beginnt bei uns persönlich. Das ist die erste Anlaufstelle. Und der zweite Punkt, wenn du wahre Reformation erleben willst, dann muss sie nicht nur bei dir erstmal beginnen, sondern dann musst du auch Falsches bekämpfen. Und wir haben ja die schockierende Situation dort gesehen. Man kann es so zusammenfassen, das Land Juda hat sich umgeguckt, was gibt es so für gottlose Praktiken in den Ländern um uns herum, haben sich es angeschaut und jeweils das Schlimmste übernommen und selber gemacht. Das war ein absoluter Tiefpunkt in dieser Geschichte von Israel und Juda. Und das Komische war, das Verblüffende war, dass 80 Jahre vorher das Nordreich, also ihre Brüder eigentlich, von den Assyrern weggeführt wurden und sie wurden brutal behandelt. Und man hat doch gesehen, was Gott für ein Gericht bringt, wenn man nicht zu ihm umkehrt. Aber sie haben einfach weitergemacht. Aber in diesem Tiefpunkt der Geschichte kommt, wie gesagt, Josia ins Spiel. Und wir lesen in Vers 3, ab der Hälfte von Vers 3 bis Vers 7, was er gemacht hat. Wir lesen, und im 12. Jahr, also da war er 20, fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und von den Asherah-Standbildern und den geschnitzten und gegossenen Bildern zu reinigen. Und man brach in seiner Gegenwart die Altäre der Baale ab und erhieb die Sonnensäulen um, die auf ihnen standen, und die Asherah-Standbilder und die geschnitzten und die gegossenen Bilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute sie auf die Gräber derer, die ihnen geopfert hatten. Er verbrannte auch die Gebeine der Priester auf ihren Altären. Und so reinigte er Juda und Jerusalem. Ebenso machte er es in den Städten von Manasse, Ephraim und Simeon bis nach Naphtali in ihren Ruinen ringsum. Und als er die Altäre und die Asherah-Standbilder abgebrochen und die geschnitzten Bilder zu Staub zermalmt und die Sonnensäulen im ganzen Land Israel abgehauen hatte, kehrte er wieder nach Jerusalem zurück. Also das ist eine wahre Götzenvernichtungsreise. Und das ist hier noch eine kurze Zusammenfassung. Ich finde es schon ziemlich ausführlich. Aber in 2. Könige 17, da wird dieser Bericht noch viel länger ausgeführt. Und wir sehen 2 Dinge, die hier sehr auffällig sind. Zunächst einmal ist die Zerstörung von den Götzen, die Josia unternimmt, umfassend. Also er beschränkt sich nicht auf Jerusalem, so sagen wir mal den wichtigsten Teil von seinem Königreich, auch nicht nur auf Juda, also auf seinen eigenen Regierungsbereich, sondern er geht bis nach Israel, in Manasse, Ephraim, Naphtali, wo er nicht mal mehr regiert, die sind doch schon weggeführt. Aber er geht überall hin, ins ganze Gebiet und vernichtet die Götzen. Also er ist komplett umfassend. Er will, dass nichts mehr übrig bleibt. Und zweitens war er extrem gründlich. Also wenn euch das aufgefallen ist, er hat die Götzenbilder nicht einfach nur zerstört. Ich denke mir, wenn man sie einmal in zwei Teile oder meinetwegen in vier Teile teilt, dann sind sie ja unbrauchbar und dann reicht es doch. Nein, er hat sie zermalmt und er hat sie zu Staub gemacht. Und er hat auch nicht einfach nur die Altäre zerstört, sondern sogar Menschengebeine von bösen Priestern darauf verbrannt. Wo man sich fragt, wofür war das denn bitte nötig? Die waren ja schon längst tot, warum sollte man sie nochmal ausgraben? Aber er wollte so gründlich sein, wie man nur gründlich sein kann. Und man denkt vielleicht, es ist schon fast übergründlich, aber ich denke, wir können uns merken, lieber übergründlich als zu wenig. Lieber übertrieben gründlich, als nur halbe Sache zu machen. Es geht hier um Sünde. Und Gott hasst die Sünde einfach bis aufs Äußerste. Und letztendlich ist es hier auch nicht einfach nur Josias Wut oder Zorn oder Gericht über diese ganzen Götter, sondern wir sehen hier dahinter den Hass Gottes auf diese Sünde des Götzendienstes. Es zeigt uns, wie schlimm Gott Sünde findet und dass sie bis auf das letzte Staubkorn zermalmt werden muss. Ich denke, das dürfen wir ebenfalls für uns lernen. Wir haben jetzt sicherlich keinen Kampf mehr gegen Götzenstatuen, aber wir haben einen noch heftigeren Kampf, würde ich behaupten. Unser Kampf, ich zitiere aus Epheser 6, Vers 12, richtet sich nicht gegen die Gewalten, es richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und das ist ein absolut heftiger Kampf. Es stehen grauenvolle Feinde dahinter. Und wir können uns nicht leisten, halbe Sache zu machen, faul zu sein und nur teilweise in diesen Kampf zu ziehen. Wir müssen gründlich und umfassend vorgehen. Und wir haben Götzenstatuen. Wir haben vielleicht keine Bordelle an Tempeln damals, so, wo man wirklich physisch reingehen konnte. Aber wir haben, was man als virtuelle Bordelle bezeichnen könnte. Ja, wir haben unsere Handys, wo du niemand siehst. Du kannst dir anschauen, was du willst. Du kannst reingehen in dieses virtuelle Bordell und wieder rauskommen. Es funktioniert wie, so hat es mal Georg Huntemann genannt, wie eine sexuelle Schnellimbissbude. Du bestellst und bekommst, was du willst, innerhalb von einer Minute und bist wieder weg. Das ist eine Götzenstatue, die ausgemerzt werden muss. Umfassend und gründlich. Da reicht nicht nur ein guter Vorsatz, es nie wieder zu tun. Oder nehmen wir den Götzen des guten Ansehens. Ja? Der ist sehr subtil, man merkt ihn gar nicht so recht und man würde ihn auch nie so bei sich selbst, geschweige denn bei jemand anderem merken, oh du hast den Götzen des guten Ansehens. Und doch denke ich, dass jeder gutes Ansehen auf sündige Art und Weise genießt. Jeder Mensch hat die Neigung, Ehre für sich zu bekommen, wo sie ihm nicht gebührt. Und jetzt können wir uns sagen, okay, ja, ich merke, mir ist viel zu wichtig, was Menschen von mir denken. Ja, ich will, dass es mir nicht mehr so wichtig ist. Ich glaube, Josia lehrt uns, dass dieser gute Vorsatz allein nicht reicht. Ich denke, Josias Vorgehen lehrt uns, dass wir, wie gesagt, gründlich sein müssen, dass wir uns vielleicht selber mal analysieren müssen. Wo bin ich in der Gefahr, mir Ansehen zu holen, das mir nicht zusteht? Und ich denke zum Beispiel, gerade in der Gemeinde ist das eine Riesengefahr. Wie kann ich aber dagegen vorgehen? Vielleicht muss ich mich entschließen, andere öfter zu loben, ja, damit ich merke, es geht gar nicht immer nur um mich, anstatt immer irgendwie auf Lob zu hoffen oder zu warten. Vielleicht muss ich viel Zeit mit Menschen verbringen, die gar nicht so angenehm sind, weil auch da dann deutlich wird, es geht nicht um mich, es geht um Gottes Ehre und es geht auch nicht um meine Freude ständig, sondern darum, wie ich andere glücklich machen kann und für andere ein Segen sein kann, nicht wie andere immer mir etwas Tolles tun können. Vielleicht müssen wir evangelisieren gehen, weil da auch unser Stolz und unsere Egozentriertheit sehr stark gebrochen wird, weil jemanden mit dem wahren Evangelium, mit dem konfrontativen Evangelium zu begegnen, ja, das kann uns hart zusetzen. Dann ist man plötzlich, ja, borniert, man ist engstirnig und vor allem intolerant. Ja, vielleicht hilft uns das ein wenig von diesem Ego-Trip, dass unser Ansehen so wichtig ist, wegzukommen. Gründlich sein, sich mal analysieren und sich Dinge vornehmen, um dagegen vorzugehen. Ich denke, wenn jemand Krebs hat, dann gibt er sich nicht damit zufrieden, wenn so der Großteil dieser Zellen weg ist. Nein, man will alles weg haben, man will lieber übertrieben gründlich sein. So gegen Sünde vorgehen, das möchte ich, und ich hoffe, das lernen wir alle von Josia, wie er das gemacht hat. Also, bei uns selbst beginnen und Falsches sehr gründlich bekämpfen. Ein dritter Punkt, wenn wir wahre Reformation erleben wollen, dann wissen wir vielleicht, aber es ist wichtig, muss sie auf dem Wort Gottes gegründet sein und auf nichts anderes. Nicht auf guten Methoden, die wir gelesen haben. Ja, so könnte es funktionieren. Nein, auf dem Wort. Es muss so eng mit dem Wort verwoben sein. Wenn wir weiter in der Geschichte von Josia gehen und lesen, dann lesen wir, dass es ihm irgendwann wichtig geworden ist, den Tempel auszubessern. Weil, ist klar, wir haben gehört, da gab es Bordelle. Es war einfach nicht mehr schön, was dort getrieben wurde. Er wollte ihn erneuern. Und bei dieser Renovierungsaktion macht er eine spektakuläre Entdeckung. Lass uns dazu mal 2. Chronik. Was habe ich denn? Wo war das? 34, Vers 14 ungefähr, genau, 34, Vers 14 lesen. Sie haben eben, wie gesagt, sie haben dieses Geld dort gefunden, das für diesen Tempel gesammelt wurde. Und dann lesen wir in Vers 14, als sie aber das Geld herausnahmen, das zum Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben worden war. Dieses alte Gesetz. Und da ergriff Hilkia das Wort und sprach zu Schafan, dem Schreiber: Ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia übergab Schafan das Buch. Sie haben das Gesetz, das damals durch Mose gegeben wurde, gefunden. Und wie gesagt, es war verschollen gewesen. Und das ist natürlich schon hart, dass dieses wichtigste Dokument für dieses Volk nicht mehr da war. Man könnte sagen, heute haben vielleicht noch viele Menschen den Anstand, wenigstens eine Bibel in ihrem Regal zu haben. Ja, dass man nicht ganz sagen kann, hier ist nirgendwo mehr die Bibel. Natürlich muss sie gelesen werden und allein die Bibel im Haus zu haben reicht nicht. Aber wenigstens das, aber nicht mal das hatten sie. Das Gesetz war weg, verschollen. Bei uns heutzutage ist es kaum vorstellbar, dass man irgendwie die Bibel verliert oder nicht mehr im Haus hat. Und gerade im Zeitalter der Smartphones hat man sie ja ständig auf dem Handy. Aber Satan passt sich gut an. Okay, damals hat er dafür gesorgt, dass das Gesetz irgendwo verschollen ist. Bei uns sorgt er einfach dafür, dass wir so beschäftigt sind, dass wir keine Zeit mehr haben, die Bibel zu lesen. Die Bibel kann auf unserem Nachttisch stehen oder auf unserem Handy runtergeladen sein und wir können sie trotzdem in einer Woche mit 7 Tagen, 24 Stunden, nicht einmal 5 Minuten würdigen. Einfach weil wir ständig abgelenkt sind. Und wenn das bei uns so ist, dann merken wir vielleicht, dass wir doch nicht so viel besser sind als die Leute zu dieser Zeit. Als Christ die Bibel nicht zu kennen, ist schon ein echtes Übel. Das ist wie wenn du sagst, ich bin der größte Fußballfan, ja? Und dann kennst du keinen Verein, keinen Fußballspieler und weißt auch gar nicht, wie so ein Fußball eigentlich aussieht, was der aktuelle Ball ist. Das wäre irgendwie grotesk. Aber zu sagen, ich bin Christ und ich liebe Jesus, und dann kenne ich sein Wort nicht, ist ungefähr so grotesk. Jetzt natürlich die entscheidende Frage, was ist denn so wichtig an diesem Wort? Warum ist es so wichtig, es zu kennen? Was hat es denn für eine so gewaltige Auswirkung? Und wir schauen uns mal an, was für eine Auswirkung es auf Josia hatte. Stellt euch vor, dieser Josia, er sitzt gerade in seinem Palast überlegt sich, ja, wie er jetzt dieses Land ändern kann, weil er merkt, es ist was falsch. Und dann kommt Schaffan, der Schreiber, mit diesem Sensationsfund und liest ihm aus diesem Gesetz vor. Und die Reaktion von diesem König ist schon heftig. Es ist in 2. Chronik 34, Vers 19. Da lesen wir, und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Das ist eine heftige Reaktion. Wenn ich jetzt mein Hemd zerreißen würde, alle würden sich an den Kopf fassen und vielleicht denken, was macht der hier? Das darf man doch nicht. Ich bin jetzt nicht so bedeutend wie ein König aus Israel. Er hat seine Kleider zerrissen. Es war eine heftige Reaktion, die gezeigt hat, was eigentlich passiert ist, nämlich, dass sein Herz von diesem Wort Gottes entzweigerissen wurde. Er war mehr als nur erschüttert, er war komplett verzweifelt. Wie gesagt, wir wissen, er hat Gott jahrelang gesucht, aber er kannte ihn nicht wirklich. Vielleicht kannte er ihn von Geschichten, von Überlieferungen und von seiner Zeit im Gebet. Aber jetzt hört er die Worte des lebendigen Gottes, die Jahrhunderte zuvor an sein Volk ergangen waren. Und er hat, sage ich mal, die pure Gotteserfahrung schlechthin. Und er sieht, Gott ist sehr heilig und er will, dass Menschen heilig leben. Und er sieht, sein Volk war nicht heilig. Und es erschüttert ihn zutiefst. Er erschreckt. Und diese Reaktion oder diese Konfrontation mit dem Wort Gottes brauchen wir, wenn wirklich Veränderung stattfinden soll, dann muss sie hier ausgehen, aus diesem heiligen Wort. Viele Menschen wollen, dass sich in ihrem Leben was ändert, dass ihre Gottesbeziehung irgendwie lebendiger wird. Und dann denken sie, ich habe mit Leuten auch dann an der Bibelschule manchmal geredet, ja klar, das Wort ist ja wichtig, aber sie finden es dann toller, ja, wenn Gott auch in Träumen zu ihnen spricht, das finden sie irgendwie, weiß nicht, erhebender, wie auch immer. Ich sage nicht, dass Träume nie passieren können, aber diese Haltung zu sagen, ja, das Wort Gottes ist halt so halb, also es ist schon wichtig, aber besser finde ich, wenn irgendwie Gott in Träumen zu mir spricht, das ist falsch. Hier hat Gott sich offenbart. Das ist genau das, was er gesagt hat. Das kam aus seinem Mund. Was willst du denn, sag ich mal, noch anders hören? Das kam direkt aus seinem Munde. Dieses gute alte Wort. Und das bringt in unserem Leben wirkliche Veränderung. Und wir lesen dann weiter. Josias weitere Reaktion ist wirklich, wirklich sehr lehrreich auch für uns. Weil er findet das Wort, ja, und hört es, aber ich glaube, er hat gemerkt, alles versteht er nicht so ganz. Ja? Und jetzt könnte er sagen, aus seinem Hochmut und Stolz heraus, ich bin der König, ich muss es doch verstehen, ich brauche keine weitere Hilfe. Nein, aber er geht zu einer Prophetin, sie heißt Hulda, und sucht sich bei ihr Hilfe. Das ist wirklich bemerkenswert, weil es schon eine große Portion Demut erfordert, als so ein großer Mann, sich Hilfe woanders zu holen. Vielleicht habt ihr auch schon von anderen Menschen diese Haltung mitbekommen, die sich irgendwie sagen, ja, ich und mein Heiliger Geist, wir schaffen das schon. Ich brauche niemand anderen. Bücher, vielleicht hier und da mal, aber sonst schaffe ich das allein. Ich brauche doch keine Hilfe. Es gibt Leute, die sagen, sie haben den Heiligen Geist und niemand muss sie ermahnen oder auf irgendetwas hinweisen, weil sie ja den Heiligen Geist haben. Ich glaube, das ist keine Haltung, die von der Bibel gut geheißen wird, sondern das Gegenteil. Es ist oft so, dass Menschen Hilfe brauchen. Josia, der König, braucht Hilfe von einer Prophetin. Das Volk hatte die Priester nötig, dass sie ihnen das Wort erklären. Der Kämmerer aus Äthiopien, vielleicht kennt ihr ihn aus der Apostelgeschichte, wollte das Wort verstehen. Er hat einen Philippus gebraucht, der das ihm erklärt. Sonst hätte er es nicht verstanden. Ein Apollos, finden wir auch in der Apostelgeschichte, hat Hilfe gebraucht, damit Leute ihm das Wort Gottes noch besser erklären, obwohl er extrem intelligent war. Und diese Haltung will ich auch behalten. Egal wie schlau ich mich dünke, wie ich denke, wie viel Weisheit ich schon habe. Ich kann mich noch gut erinnern, Als ich auf die Bibelschule gekommen bin beim Eröffnungsgottesdienst, ging es um diesen Text, die Wiederentdeckung vom Gesetz Gottes. Und unser Schulleiter hat dann provokant gesagt, eigentlich müssen jetzt alle, die in diesem Raum sind, sich an der Bibelschule anmelden. Man braucht Hilfe beim Verstehen des Wortes Gottes. Jetzt natürlich saßen da viele Eltern und Verwandte und das war sicherlich auch einfach als Übertreibung gedacht, aber der Punkt ist klar, wir haben Hilfe nötig, wir brauchen uns gegenseitig, wir brauchen Lehrer. Dieses Wort Gottes ist so zentral für unser Leben und für Reformation, dass wir es uns einfach nicht leisten können, hochmütig zu sagen, ich schaffe das schon allein, ich brauche keine weitere Hilfe. Wie gesagt, wir müssen dieses Wort richtig verstehen. Lasst uns da ständig mit allem, was wir können, um das rechte Verständnis von diesem Wort bemüht sein. Ja, davon geht wirkliche Veränderung aus. Ich komme zum nächsten Punkt, vierter Punkt. Die wahre Reformation, wenn wir die erleben wollen, die muss geschehen, einfach nur um Gott zu ehren. Das möchte ich ein bisschen ausführen. Vielleicht ist es nicht so ganz eindeutig, warum ich auf diesen Punkt komme, aber ich finde es sehr bemerkenswert bei Josia, dass er eine Reformation durchführt, so einen Aufwand auf sich nimmt, obwohl er weiß, dass bald Jerusalem zerstört werden wird. Lass uns mal 2. Chronik 34, 23 bis 25 lesen. Dort lesen wir das, was die Prophetin Hulda dem Josia sagt, 2. Chronik 34, 23 bis 25. Sie aber sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr, siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und über seine Einwohner, nämlich alle Flüche, die geschrieben stehen im Buch, das man vor dem König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, um mich herauszufordern mit allen Werken ihrer Hände. Deshalb wird mein Zorn sich über diesen Ort ergießen und nicht ausgelöscht werden. Die Situation ist, es kommt ein Gericht und es kann ums Verrecken nicht mehr abgewendet werden. Es wird kommen, egal was ihr macht. Es wäre extrem nachvollziehbar aus meinem Standpunkt aus, dass jetzt Josia sagen würde, ja gut, wozu den Aufwand? Ich versuche meinem Gott persönlich zu folgen, dass ich mit ihm im Reinen bin. Aber wenn alles wirklich sowieso zerstört wird, was bringt es, eine Reformation durchzuführen? Josia setzt sich trotzdem mit einem beispiellosen Eifer für diesen Herrn ein, egal was noch kommen wird. Warum tut er das? Ich denke, weil es einfach nur wundervoll angemessen ist, Gott zu ehren. Es ist einfach passend. So gehört sich das einfach. Gott ist jemand, der geehrt wird, der geehrt werden muss. Josia macht es einfach um der Ehre Gottes willen. Er hat nicht irgendwie noch einen Hintergedanken, vielleicht wird dann doch das Gericht abgewendet. Nein, er wollte einfach seinen Gott ehren. Es wäre ja kein Fehler gewesen, es zu machen, auch damit irgendwie kein Gericht mehr kommt. Aber selbst wenn das nicht erfüllt wird, ist es trotzdem richtig, wahren Gottesdienst zu machen und eine Reformation herbeizuführen. Warum lohnt sich Nachfolge? Warum lohnt sie sich für jeden Menschen, auch wenn er unglaublich verfolgt wird? Weil es Gott ehrt, das ist Grund genug. Und natürlich wird Josia im ewigen Leben dann vergolten, was er hier auf der Erde gemacht hat. Natürlich wird er belohnt und das ist eine mega tolle Begleiterscheinung. Aber bei der Nachfolge geht es, denke ich, nicht vorzugsweise um einen Lohn, sondern einfach um Gott die ihm gebührende Ehre zu geben, die er verdient hat. Das ist mal eine Vorlage, die es nachzuahmen gilt. Nachfolgen ohne ein Umzu zu haben, also ohne einen weiteren Zweck zu haben. Und das ist genau das, was Jesus später in Perfektion tun wird. Er kam auf diese Erde, um was zu tun? Den Willen des Vaters. Das war seine Speise, sagt er. Um ihn zu ehren. Alles andere ist tatsächlich erstmal zweitrangig. Natürlich, wir lesen, wie konnte er alles erdulden? Er sah auf die Belohnung. Also das spielt eine wirklich unglaublich wichtige Rolle. Das will ich nicht runterspielen, aber das Zentrale. Was ist unser Sinn im Leben? Gott zu ehren. Ja, und ich glaube, wenn wir uns analysieren, wenn ich mich analysiere, merke ich, da sind falsche Motive dabei. Wenn ich Jesus nachfolge, ja, dann sehen das vielleicht die anderen und das finden sie beeindruckend. Kriege ich wieder Ansehen. Wenn ich predige, erst recht. Ich fühle mich auch einfach selbst besser und weniger schuldig, wenn ich halt regelmäßig in der Bibel lese und bete. Wie gesagt, ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, man darf sich ja gut fühlen. Aber es ist nicht der höchste Grund. Dieser höchste Grund ist Gottes Ehre. Josia tat einfach Gottes Willen, damit er groß gemacht wird. Und ich hoffe, wir werden immer mehr in diese Richtung umgeformt, reformiert und dass wir es ihm gleich tun. Und ich komme zum letzten Punkt. Ich möchte noch kurz mal die 4 Punkte, die wir bisher hatten, wiederholen. Wenn du wahre Reformation erleben willst, dann muss sie bei dir selbst beginnen. Du bist die erste Anlaufstelle. Zweitens, Falsches muss rigoros bekämpft werden. Drittens, wenn du wahre Reformation erleben willst, dann gründet sie sich immer auf das Wort Gottes. Und viertens, wahre Reformation, die geschieht einfach, um Gott zu ehren. Und fünftens, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, wenn du wahre Reformation erleben willst, dann brauchst du weit mehr als ein Josia. Und das ist spannend, bis jetzt lief in dieser Geschichte eigentlich alles glatt. Ja, also das gleicht ja fast schon einem perfekt geplanten Film mit Happy End. Josia hat den wahren Gottesdienst eingeführt, Götzen abgerissen, da ist nichts mehr übrig geblieben. Ich glaube, politisch ging es ihnen besser, wirtschaftlich ging es besser. Er hat nach dem Gesetz gelebt. Und wir lesen sogar kurz vor seinem Lebensende in 2. Könige 23, 25, und seinesgleichen ist vor ihm kein König gewesen, der sich so von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit allen seinen Kräften dem Herrn zuwandte, ganz nach dem Gesetz Moses. Auch nach ihm ist keiner seinesgleichen aufgestanden. Etwas Besseres kann über einen Menschen doch gar nicht gesagt werden. Und vielleicht hat sich das Volk die Frage gestellt, ist das vielleicht dieser verheißene König? Ist das der Messias? Vielleicht wird seine Herrschaft für immer bleiben. So gut wie der ist. Vielleicht wird er endlich alle Feinde besiegen. Und dann lesen wir etwas ganz Ernüchterndes. Ein ganz, ganz bitteres Ende. Gar kein Happy End. 2. Könige 23, die Verse 26 bis 30. Josias Ende. 2. Könige 23, 26 bis 30. Doch wandte sich der Herr nicht ab von der Glut seines großen Zornes, womit er über Juda erzürnt war. Um aller Herausforderungen willen, mit denen Manasse ihn herausgefordert hatte. Denn der Herr sprach, ich will auch Juda von meinem Angesicht hinwegtun, wie ich Israel hinweggetan habe. Und ich will diese Stadt Jerusalem, die ich erwählt hatte, verwerfen. Und auch das Haus, von dem ich gesagt habe, mein Name soll dort wohnen. Was aber mehr von Josia zu sagen ist und alles, was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Juda? In seinen Tagen zog der Pharao Necho, der König von Ägypten, herauf gegen den König von Assyrien an den Euphratstrom. Und der König Josia zog ihm entgegen. Aber der Pharao tötete ihn bei Megiddo, sobald er ihn gesehen hatte. Und seine Knechte führten ihn tot von Megiddo weg und brachten ihn nach Jerusalem. Und sie begruben ihn in seinem Grab. Da nahm das ganze Volk des Landes Joahas, den Sohn Josias, und sie salbten ihn und machten ihn zum König anstelle seines Vaters. So ein bitteres Ende und so ein unnötiges Ende. So, wir lesen das noch ausführlich an einer anderen Stelle, dass der Pharao zu Josia sagt, ziehe doch mir nicht entgegen, aber Josia, der Schlaue, der Tolle, gottesfürchtige Josia will nicht hören, geht in die Schlacht und stirbt. Wir lesen hier, sobald der Pharao ihn gesehen hatte. Es ist so ein Jammer. Man ist fassungslos. Es war doch ein König wie kein anderer, haben wir gerade gelesen. Und dann so eine krasse Wendung. Mit einem Schlag ist alles vorbei. Es bleibt einem nur der Mund offen stehen. Alles, was Josia gemacht hatte, scheint irgendwie doch nichts wirklich genutzt zu haben. Er konnte Gottes Zorn nicht abwenden. Er starb viel zu früh und kurz nach seinem Tod ging dann alles schnell, sehr schnell. Dreimal wurde Juda angegriffen und kaum 40 Jahre später wurde der Tempel zerstört und alle Juden verschleppt. Das war keine bleibende Veränderung, die Josia herbeiführen konnte. Es war irgendetwas nötig, dass irgendjemand, der viel besser und viel größer war. Irgendjemand, der nicht einfach nur selber das Gesetz nach bestem Wissen und Gewissen einhalten konnte, sondern der bewirken konnte, dass auch andere das Gesetz einhalten werden. Es war so dringend jemand nötig, der nicht nur äußerlich dafür sorgen konnte, dass keine Götzen mehr angebetet werden, sondern der für echte innerliche Gottesanbetung sorgen kann. Die Menschen haben einen König gebraucht, der nicht sinnlos in irgendeiner Schlacht stirbt, sondern der durch seinen Tod gerade die Rettung der Menschen erreichen konnte. Ein König, der nicht zu seinen Vätern ins Grab getragen wird, um dann für ewig dort zu verwesen, sondern einen, der wieder aufsteht und in Ewigkeit lebt. Dieser König, Jesus Christus, war nötig, ist nötig und wird immer nötig sein. Er ist derjenige, der unbedingt nötig ist, wenn wir wahre Reformation erleben wollen. Die anderen vier Punkte sind sehr wichtig. Aber ohne ihn bringt alles nichts. Ohne ihn ist alles eitel, alles Wind. Wenn wir nur die ersten vier Punkte uns irgendwie zum Vorbild nehmen und sagen, jetzt mache ich es genau so, wird nichts davon übrig bleiben. Wahre Reformation braucht den König Jesus Christus. Zum Schluss nochmal einfach alles, was wir uns angeschaut haben. Wir sehen uns sicherlich alle danach, dass wir nicht wie Steine sind, sondern wie Knete, die immer wieder vom Wort Gottes geformt und verändert werden kann. Wenn wir das wollen, für uns und für unsere Gemeinden und für unser Land, dann muss es erstmal bei uns beginnen. Dann können wir nicht die ganze Zeit sagen, wir hoffen halt, dass andere sich endlich ändern. Nein, sie beginnt bei uns. Zweitens, dann bekämpfen wir alles Falsche gründlich und umfassend. Drittens, dann gründen wir uns immer und immer wieder auf dieses Wort Gottes. Viertens, dann haben wir das größte Ziel, Gott zu ehren. Fünftens, brauchen wir unseren Herrn Jesus Christus. Er muss dich und mich reformieren, dein und mein Herz verändern und dann kann es gelingen. Und das ist wundervoll. Amen.